Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die kleine Jubiläumsausgabe, Folge 600 ist das heute, und in dieser Folge geht es zufälligerweise um ein Team, was viele, viele von euch interessiert. Es geht um das Team, was vielleicht die meisten Fans aktuell in Deutschland hat, aus der NHL. Es geht in der Vorschau auf die Saison 2025-2026 um die Edmonton Oilers. Und die Edmonton Oilers, die haben natürlich, wie ihr wisst, letzte Saison eine richtig erfolgreiche Spielzeit gehabt. Aber bevor ich damit loslege, sollte ich natürlich mal anfangen mit dem Grund dafür, warum die Oilers denn in dieser Folge rankommen. Und die Edmonton Oilers, die sind nicht von Anfang an in der NHL gewesen, sondern sie haben ja zuerst WHA gespielt, die Vorgängerliga der NHL von 1972 bis 1979. Dann wurden einige Teams aufgenommen in der National Hockey League und die Oilers waren mit dabei und die haben sich direkt in der ersten Spielzeit für die Preliminary Round qualifiziert. Da gab es so eine Vor-Playoff-Runde. Wenn wir einmal reinschauen hier in die Übersicht, wie denn damals überhaupt der Modus war in der NHL. Das ist ja interessant. Da gab es eine komplette, eine komplette Tabelle abgebildet, aber das stimmt nicht. Es gab die Adams Division, die Norris Division, die Patrick Division und die Smythe Division. Und in der Smythe Division, da haben die Oilers gespielt, hatten eine deutlich negative Bilanz damals. Trotzdem haben sie sich qualifiziert als 16-bestes Team für eine Eliminierungsrunde und haben da 0-3 gegen die Flyers verloren, 1980. Ja, das waren noch Jahre mit komischen Modi, wobei man sagen muss, dass ein Modus 1 gegen 16 gar nicht so schlecht wäre, finde ich, für die NHL-Playoffs. Aber darum geht es heute nicht. Also, 1980, das allererste Mal in den NHL-Playoffs, die Edmonton Oilers, und natürlich im letzten Jahr auch in den Playoffs gewesen. Das Team hatte am Ende der Saison 101 Punkte. Das reichte nur für Platz Nummer 3 in der Pacific. Da war es so, dass sie hinter Vegas und den Los Angeles Kings lagen. Und dann ging es in den Playoffs zuerst mal gegen die Kings. Der Beginn war richtig schlecht. Los Angeles 2-0 vorne in Spiel Nummer 3 vorne. Und ab dann haben die Oilers übernommen. In 6 gegen die Kings gewonnen. In 5 gegen die Vegas Golden Knights, in 5 gegen die Dallas Stars. Und dann gab es die Neuauflage der Finalserie aus dem Vorjahr. Und auch da waren die Vorzeichen oder die Verläufe innerhalb der Serie anders. Es gab die 1-0 Serienführung für die Edmonton Oilers. Es gab die Chance, in Overtime auf 2-0 zu gehen in Spiel Nummer 2. Das ist ihnen nicht gelungen. Und danach waren dann die Florida Panthers doch das deutlich bessere Team und haben dann verdient in 6 gewonnen. Heißt also, 2 Jahre hintereinander haben die Edmonton Oilers das Stanley Cup-Finale verloren. Und tatsächlich ist das in der NHL-Geschichte nicht so häufig passiert. Und die letzte Mannschaft, die 2-mal hintereinander ein Stanley Cup-Finale verloren hat, das waren 1977, 1978. Die Boston Bruins, also schon lange, lange her. Und das einzige Team, was ich finde, ich habe jetzt nicht in die Original Six-Historie geguckt, aber in der Historie, seitdem es 12 NHL-Teams gibt, seit 1967, 68 war das, die St. Louis Blues, die haben in den ersten 3 Jahren, 68, 69 und 70, 3-mal hintereinander das Stanley Cup-Finale verloren. Und das ist das letzte Team, was ich hier gefunden habe, was diese Serie hatte. Also auch da versuchen die Oilers, sich jetzt auf einen neuen Weg zu begeben. Natürlich wollen sie erfolgreich sein in der neuen Saison und idealerweise dann das Stanley Cup Final gewinnen. Bevor wir aber darauf schauen, nochmal kurz der Blick zurück neben den Ergebnissen, auch die Zahlen. Die Edmonton Oilers, die waren in einigen Statistiken während der regulären Saison eher durchwachsen. 259 Tore, Platz 11, 235 Gegentore, Platz Nummer 14. Corsi-Wert war gut, da waren sie auf Platz Nummer 4. Am besten waren sie beim Wert anteilige Torchancen. Das war Platz Nummer 1 mit 55,88%. Das war ein Spitzenwert. Die Schussquote, die war schlecht bei 5 gegen 5. Unter 8%, Platz 27. Die Fangquote auch nicht viel besser, Platz 23. Das Powerplay nur Platz 12. Und das Penalty-Killing auch nur Platz Nummer 16. Sie hatten die meisten Torschüsse, die abgegeben wurden auf das gegnerische Tor mit 32 im Schnitt. Da waren sie noch spitze und haben auch nur die 8 meisten Torschüsse zugelassen. Also das war auch noch okay, das Verhältnis Torschüsse eigene gegenüber den Torschüssen des Gegners. Aber insgesamt habt ihr eben schon gemerkt an den Zahlen, es gab wenig Spitzenwerte bei den Edmonton Oilers. Und das erklärt natürlich dann am Ende auch die Platzierung, die sie hatten in der Tabelle. Wenn wir auf die individuellen Zahlen schauen, dann war natürlich Leon Dreiseitel der überragende Mann mit 106 Punkten, 52 Toren und das in auch nur 71 Partien. Das war mir gar nicht so klar, als ich das vorbereitet habe. Natürlich wusste ich, dass Dreiseitel auch ein paar Partien verpasst hatte, aber dass das dann am Ende doch 11 Spiele waren, das war mir nicht klar. Und Connor McDavid war auf Platz 2 mit auch 100 Punkten. Wieder mal dreistellig, aber nur 26 Tore und auch nur 67 Partien. Also da merkt man schon so ein bisschen, woran es vielleicht dann auch in der regulären Saison gelegen haben kann. Aber es gab auch noch andere Spieler, die einen deutlichen Schritt nach hinten gemacht haben. Zach Hyman hat in der Vorsaison 54 Tore erzielt. Der hatte in der letzten Spielzeit insgesamt nur 44 Punkte und der hat immerhin 73 Partien gespielt, also nur an einer Verletzung kann es auch nicht gelegen haben. Bei den Toren war es dann noch die Hälfte von 54, nämlich 27 Tore. Ryan Nugent Hopkins, der hatte 104 Punkte im Vorjahr, der hatte 49 und das in sage und schreibe 78 Partien, also auch bei ihm lag es jetzt nicht unbedingt daran, dass er dann da an der Stelle groß verletzt war. Und Evan Bouchard, der war im Jahr davor auch jemand, der einen Punkt pro Spiel hatte. Bei dem reichte es für 67 Punkte, was für einen Verteidiger immer noch nicht schlecht ist. Aber er hat alle 82 Saisonspiele gemacht. Und wie gesagt, wir reden hier natürlich darüber, dass einige Spieler ihr sehr, sehr hohes Niveau einfach nicht gehalten haben. Das ist menschlich, das ist auch okay, aber eine Erklärung eben dafür, warum die Oilers am Ende dann auf Platz 3 in der Pacific gelandet sind. Was haben die Oilers für Schlüsse gezogen? Was haben die Oilers vor allem für Schritte gemacht in der Offseason? Wer ist gekommen und wer ist gegangen? Evander Kane ist mittlerweile in Vancouver. Victor Arvidsson ist in Boston. Connor Brown in New Jersey. Corey Perry ist in Los Angeles, bei dem Team, was sie 4 Jahre hintereinander geschlagen haben, die Oilers. John Klingberg und Jeff Skinner sind beide in San Jose und Derek Ryan ist, zumindest zu meinem Informationsstand, jetzt unrestricted Free Agent. Da sind einige Stürmer gegangen, wie ihr schon gemerkt habt. Also alleine Kane, Arvidsson, Brown und Perry, aber da komme ich dann gleich noch zu. Andrew Mangiapane ist gekommen. Der hat letztes Jahr in Washington gespielt. Curtis Lazar aus New Jersey. David Tomasek, der hat in der schwedischen Hockeyliga gespielt. Ike Howard ist gekommen. Der hat NCAA gespielt. Kam per Trade aus Tampa. Matt Savoy ist mittlerweile hochgezogen worden. Und Riley Stillman von den Carolina Hurricanes. Was gibt es sonst noch an wichtigen Themen? Die Oilers haben ein, wie ich finde, fantastisches Alternate-Jersey gezeigt. Also das fand ich wirklich, wirklich hübsch. Und es ist nicht oft so, dass ich bei Trikots von anderen Teams sage, die sehen richtig gut aus. Aber bei dem muss ich echt sagen, also das ist ein Jersey, wenn ihr da die Gelegenheit habt, euch das irgendwie zu holen, ja, greift zu. Also ich glaube, da muss man sich nicht lange Gedanken machen. Das ist schon ein richtig tolles Trikot geworden. Aber das ist natürlich nicht das Thema, über das wir reden müssen, sondern was noch fehlt in den News aus der Sommerpause ist die Verkündung des neuen Vertrages von Connor McDavid. Das ist bisher noch nicht passiert. So, jetzt gab es ja ein paar Interviews von McDavid und da hat man ja einiges draus reininterpretiert. Es gab zum einen ein Interview oder eine Media-Session, als er bei der kanadischen Mannschaft war und dann gab es auch noch die Session mit Sportsnet und da wurden einige Sachen eben reininterpretiert. Letzten Endes ist es so, ich glaube, dass Connor McDavid sehr gerne in Edmonton bleiben möchte und ich glaube auch daran, dass er in Edmonton bleibt, aber ich glaube auch, dass Connor McDavid sich ganz genau anschaut, was da jetzt passiert und ich glaube, dass Connor McDavid keinen langfristigen Vertrag unterschreiben wird. Das ist so das, was ich aus dem, was aus Nordamerika rüberkommt an Meldungen, an Tendenzen, schlussfolgere und das finde ich erstmal auch vollkommen legitim und muss auch gar keine wirklich schlechte Nachricht für die Edmonton Oilers sein. Denn wenn sie sich gut aufstellen und er jetzt, keine Ahnung, einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, dann kann man durchaus auch davon ausgehen, wenn sie dann in den nächsten Jahren erfolgreich sind, dass er einfach bleibt und dass das eben dann eine kurze Zwischenepisode war, als ich das Ganze angeschaut. Auch da wieder die Geschichte, Salary Cap Space steigt. Das heißt, wir nehmen mal an, er unterschreibt jetzt für 4 Jahre. Der wird in 4 Jahren sicherlich höher sein. Und dann wird er auch einen höheren Anteil haben und dann unterschreibt er eben da vielleicht seinen 7-Jahres-Vertrag, ist dann an der Stelle auch relativ egal. Also da würde ich mir nicht so die großen Sorgen machen. Ich würde mir auch keine Sorgen machen, was jetzt die Punkte betrifft von McDavid. 100 Punkte waren im letzten Jahr auch vollkommen okay in 67 Partien. Die Gründe waren klar. Da war ich übrigens so ein bisschen überrascht, wie recht ich dann in dem Fall doch hatte. Ich hatte das, ich weiß gar nicht, ob ich es bei der Oilers Nation vorausgesagt hatte, aber ich hatte es zumindest bei meinen Sendungen auch immer wieder erwähnt, dass ich davon ausgegangen bin, dass McDavid in irgendeiner Form diesem Four Nations Face-Off Tribut zollen muss, weil das für mich etwas ist, was nochmal ein richtiges Highlight ist, physisch auch, mental aber auch eben und ich glaube, da brauchte er auch einfach eine Pause bei Dreiseitel eben auch aufgrund der körperlichen Belastung in der Saison, wobei der das Four Nations Face-Off ja nicht gespielt hat, aber das finde ich vollkommen verständlich, dass man da sagt, okay, an der Stelle muss er eben auch mal eine Partie aussetzen und ist auch gar nicht so schlimm, finde ich. Ja, ansonsten würde ich mir von McDavid einfach erwarten, dass er mal wieder die 50 Tore überschreitet. Wie gesagt, meine Meinung ist, der ist so gut, der muss eigentlich immer 50 Tore machen und alles, was drüber geht, 60, sollten irgendwo regelmäßig auch noch mit drin sein. Natürlich, wie gesagt, das ist ganz, ganz hohes Niveau, aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir schon vorstellen kann, auch jetzt, wo er sehr, sehr fokussiert scheint in der Offseason, dass da eben richtig viele Tore von ihm auch erzielt werden. Was gibt's sonst noch zu sagen? Die Spieler, die jetzt im Moment richtig in den Schlagzeilen sind und auch immer wieder in den Podcasts und Radio-Talkshows erwähnt werden, das sind Matt Savoy und Isaac Howard. Die beiden sind Erstrundenpicks aus dem Jahr 2022. Der eine, Matt Savoy, ist Erstrundenpick der Buffalo Sabres gewesen an Position 9 und Isaac Howard war an Position 31 von Tampa verpflichtet worden. Matt Savoy, der hat in Bakersfield gespielt letztes Jahr, ist auch 21 Jahre alt und ja, da wird jetzt hier so gesagt, could play bottom six role. Das muss man abwarten, auf die Reihenkombination komme ich noch, aber Isaac Howard, das ist der zweite, der ist der Hobie Baker Award Winner als bester Spieler in der College oder im College im letzten Jahr im Eishockey und das ist natürlich schon etwas, was zeigt, dass er sehr, sehr gut war in der letzten Spielzeit, hatte 37 Partien gehabt für die Michigan State University, 26 Tore, 26 Vorlagen, macht relativ einfach 52 Punkte in 37 Partien, das ist schon richtig, richtig gut. Und ich finde den Weg erstmal interessant, den die Oilers hier gehen, denn das sind zwei Spieler, die nicht mehr komplette Rookies oder Draftpicks sind, sondern zwei Spieler, die schon, ich sag mal, etwas geschliffen sind und schon ein bisschen weiter sind eben als jemand, der jetzt gerade frisch aus einem Draftpick rauskommt sozusagen, der jetzt ein, weiß ich nicht, 24 oder 25er Draftpick wäre. Und sie haben ja mit einem Evander Kane, mit einem Arvidsson, mit einem Corey Perry vor allem ältere Spieler gehen lassen. Und die beiden jetzt, Howard und Savoy, sind beide 21 Jahre alt. Und da ist es wirklich so, das ist nochmal so ein bisschen Frische, das ist Tempo, das ist ein bisschen andere Art, Eishockey zu spielen. Und ich finde das einen richtig, richtig guten Weg, den sie da gehen. Und es gibt ihnen einfach andere Kombinationsmöglichkeiten. Was man sagen muss, Vorteil, ja, ein bisschen schneller, vielleicht auch ein bisschen technisch ein bisschen besser. Auf der anderen Seite sind beide nicht wirklich groß, 1,75, 1,80, wenn ich das mit den 1,88, 1,90 vergleiche bei Perry und bei Kane, dann ist das natürlich ein Unterschied. Also, die Oilers werden vielleicht ein bisschen weniger physisch, dafür etwas schneller. Und ganz ehrlich, wenn du einen McDavid mit dabei hast und Dreisaitl ist ja auch nicht gerade der langsamste, dann kannst du dir das natürlich auch leisten. Und vor allem sind die beiden ja auch in der Lage, die Pässe nach vorne zu machen. Ein Bouchard kann schnelle Pässe nach außen machen. Also ich finde schon, dass diese Komponente, die sich die Oilers da reingeholt haben, hoffentlich aus ihrer Sicht, in den Kader mit zwei jüngeren, zwei schnelleren Spielern, ist schon sehr, sehr gut. Du musst ja auch sagen, alle anderen, die da sind, haben ja auch Erfahrung. Also zum Beispiel dieser Faktor, dass du sagst, ein Corey Perry bringt dir als Veteran sehr, sehr viel in der Kabine, weil er einfach weiß, wie man einen Stanley Cup gewinnt, weil er weiß, wie man weit kommt. Ich weiß gar nicht, ich musste jetzt mal gucken, ob bei den Oilers überhaupt schon einer einen Stanley Cup gewonnen hat. Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass sie ja jetzt selber wissen, wie man weit kommt. Klar, den letzten Schritt sind sie noch nicht gegangen, aber das ist dann auch etwas, was vielleicht besser das Team insgesamt in Anführungsstrichen alleine macht, ohne fremde Hilfe von 2, 3, 4 Spielern, die schon mal einen Stanley Cup gewonnen haben. Und deshalb finde ich diesen Schritt sehr, sehr gut. Die anderen sind alle erfahren, die wissen, wie es läuft in den Playoffs. Die können jetzt diese beiden jüngeren Spieler ranführen. Dann haben wir einen David Tomasek aus Färjestad in Schweden. Muss leider sagen, ich habe da jetzt nicht viel gesehen, auch wenn ich Schwedische Liga qualifiziert habe ab dem Halbfinale, aber da waren die nicht dabei. Ich weiß gar nicht, wann die rausgeflogen sind. Aber auch egal. Er hat jetzt 24 Tore in 47 Partien, insgesamt 57 Punkte. Auch das ist okay. Niveau in der schwedischen Liga, dadurch, dass ich es kommentiert habe, kann ich da auch relativ viel zu sagen, ist schon gut. Also das ist schon nochmal eine Nummer über der DEL, finde ich. Und das ist schon etwas, was sehr, sehr aussagekräftig ist, auch in Richtung NHL. Ich finde es gut, auch er ist ja flexibel einsetzbar. Auch das ist wieder ein Weg, wie du dir einen Spieler holen kannst, der in der Lage ist, dir sofort zu helfen, wahrscheinlich jetzt da in dem Fall in der Bottom-Six-Role, und der einfach nicht mehr ausgebildet werden muss. Du hast nicht mehr dieses Rookie-Risiko. Natürlich, klar, ein Spieler, der jetzt rüberkommt aus Europa, der sich bisschen an die Eisfläche und alles gewinnen muss, aber der ist nicht jemand, den du in den Profibereich einführen musst. Und das ist, glaube ich, etwas, wo die Oilers zum Beispiel auch einem McDavid vielleicht einen Weg aufzeigen müssen in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, wie man das machen kann, dass man ihm jetzt vielleicht 2, 3, 4 Spieler nennt, die in den nächsten Jahren interessant wären und wo sie sagen würden, hey, das sind Spieler, die wollen wir rüberholen, da haben wir vielleicht schon mal vorgefühlt, das sind Akteure, die dann rüberkommen aus Europa, die wir reinbringen können in unseren Kader. Das sind keine Draftpicks, weil die haben wir im Moment nicht. Müsst ihr auch gleich mal gucken, wie viele die Oilers wirklich noch haben. Aber das sind eben Spieler, wo wir sagen, okay, die können wir in der NHL einsetzen und da können wir in Anführungsstrichen kostengünstig unsere letzten beiden Reihen besser machen. Und wenn es super läuft, vielleicht ist da auch mal ein Ausreißer nach oben mit dabei. Aber das ist wirklich ein Weg, neben den eher fertigeren Prospects, die sie sich geholt haben, dann eben auch Spieler aus Europa zu holen. Dann haben wir Andrew Mangiapane. Andrew Mangiapane, der hat im letzten Jahr nur 14 Tore gemacht. Es ist aber noch gar nicht so lange her, 2021, 2022. Da hat er 35 Tore gemacht für die Calgary Flames. Und das ist, glaube ich, eher etwas, was sie sich auch von ihm erhoffen. Natürlich musst du wieder darauf achten, okay, in welcher Reihe spielt er denn, in welcher Kombination spielt er, wo wird er eingesetzt, wie viele Tore kann er schießen, gar keine Frage. Aber ich sage jetzt mal 20 bis 30 Tore, das können sie sich schon von ihm erwarten, wenn er gesund ist. Und das wäre, glaube ich, auch etwas, was ihnen hilft, denn ich hab das mal zusammengerechnet, die Forwards, die weg sind, das waren 46 Tore in der Regular Season. Und tatsächlich 17 Tore in den Playoffs, was jetzt in den Playoffs natürlich eine Hausnummer ist. Die 10 von Perry sind damit dabei. Aber da können sich die Oilers Gedanken drüber machen, wenn die Playoffs dann da sind. Jetzt geht es erstmal darum, Regular Season, da Depth Scoring zu bekommen. Und ich finde, wenn man da sieht, Savoy, Howard, Tomasek, Mangiapane mit dazu, das sind alles Komponenten, die gut reinpassen, die teilweise flexibel einsetzbar sind, nicht nur auf einer Position, auch mal Forward, auch mal Center. Auch das ist wichtig, finde ich. Da haben sie einige Akteure mit dabei und das ist eben etwas, wo sie scheinbar den Weg jetzt in dieser Saison dann auch gehen. Dann muss man auch sagen, dass Trent Frederick ja kam während der Saison, dass der aber nie richtig gesund war. Das heißt, der hat ein Regular Season Game gemacht für die Edmonton Oilers und auch das ist ja quasi dann ein Neuzugang, der jetzt mit reinkommt in den Kader. Also auch das ist etwas, was hilft. Man muss aber auch sagen, bei Zach Hyman, ich weiß gar nicht, wann der jetzt zurückkommen soll, muss man einmal gucken, ob ich das irgendwo in den Übersichten habe. Jawohl, hier ist es zu sehen. Hyman, ja, ist als Upper Body gelistet. Also das war ja, meine ich, eine Handgelenksverletzung, die er hatte. Und man erwartet ihn Anfang November. Das heißt, er wird den ersten Saisonmonat verpassen. Das ist aber noch in Ordnung. Und danach geht es dann eben für ihn los. Und er wird hoffentlich eher an die vorletzte Saison anknüpfen und nicht an das, was im letzten Jahr passiert ist. Also das mal zu den Forward-Positionen. Dann in der Defensive ist Matthias Ekholm wieder gesund. Ekholm hat ja auch relativ viel Zeit verpasst, dann auch in den Playoffs, also Ende der Saison und dann eben während der Playoffs. Auch das ist ja wieder wichtig, dass er mit dabei ist. Ist einfach für die Defensive insgesamt sehr, sehr wichtig bei den Edmonton Oilers und jemand, der ja, einfach super gut mit Bouchard zusammenspielen kann und das ist ein perfektes Pairing und da muss man dann auch manchmal sehen, dass Evan Bouchard einfach seine Qualitäten woanders hat. Trotzdem hat er seine Defensive auch verbessert und Ekholm ihn da eben gut abdeckt und das ist etwas, ja, sowas kannst du dann auch nicht durch andere Spieler ersetzen und dann die Kritik an Bouchard, die manchmal da ist, ist richtig, aber trotzdem muss man das Ganze immer im Kontext sehen, dem fehlt einfach sein Standardpartner und das ist eben Matthias Ekholm. Ja, insgesamt, trotzdem, wir kommen ja gleich auf die Reihen, Defensive sehr, sehr gut besetzt und dann kommen wir zu der Position, wo die Edmonton Oilers für mich weiterhin die größte Baustelle haben und das ist die Torhüterposition. So, jetzt kann man, wenn man das Ganze positiv sieht, erstmal sagen, was willst du denn eigentlich mit Stuart Skinner? Haben wir zweimal das Stanley Cup Finale erreicht. Er hat zweimal im Stanley Cup Finale ganz solide gespielt. Er hat sogar im ersten Stanley Cup Finale es geschafft, ein siebtes Spiel zu erzwingen. Und da haben die Oilers nur 2-1 verloren. Also ist das natürlich etwas, wo man sagen kann, hey, das ist sehr, sehr positiv. Was man aber auch sagen muss, ist, dass er in beiden Jahren einfach zwischendurch in den Playoffs nicht gut war. Dass er ersetzt wurde, dass er nicht gespielt hat und dass die Oilers es im Prinzip dann der Nummer 2 mit zu verdanken haben, dass sie diesen tiefen Lauf haben. Also es ist nicht so gewesen, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Gegenseite die Florida Panthers nimmt, die haben halt Sergei Bobrovsky spielen lassen. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt vielleicht ein, zwei Partien, wo dann der Backup mit reingekommen ist, aber ansonsten hat Bobrovsky durchgespielt. So, und das ist eben der Unterschied. Und ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt. Bei Stuart Skinner, wenn man sich die Statistiken anguckt, letzte Saison 26 Siege in 51 Partien. Er hatte einen Gegentorschnitt von 2,81 und eine Fangquote von 89,6%. In den Playoffs waren die Statistiken schlechter. Da war der Gegentorschnitt 3 und die Fangquote 88,9%. Und er hat von seinen 15 Partien 7 gewonnen. Wenn wir jetzt auf Calvin Pickard gucken, der hat von 10 Partien in den Playoffs 7 gewonnen. Aber, gehen wir auf die reguläre Saison, war Calvin Pickard auch nicht viel besser. Auch der Gegentorschnitt war nicht besonders gut. Die Fangquote war zumindest bei glatt 90%. Aber auch das war nicht wirklich gut. Und wenn wir auf den Wert gucken, der für mich am aussagekräftigsten ist mit, dann schauen wir auf Goals Save Above Expected und da war Stuart Skinner mit minus 1,5 auf Platz 43, also kann man sagen, na gut, er war in 51 Partien ungefähr neutral, hat ihn keine Spiele wirklich gewonnen, sondern eher dann im Schnitt 1,5 quasi verloren, so ungefähr, oder 1,5 Tore eben mehr kassiert, als er hätte kassieren müssen. Ich sag mal, das ist neutraler Wert und Calvin Pickard war bei minus 9,1 und das ist Platz 58 und das ist eben für mich der Punkt, wenn du Platz 43 und Platz 58 hast bei den NHL-Torhütern und ich muss mal schauen, wie viele hier gelistet waren, ich glaube, das waren irgendwo, genau, es waren 66 Torhüter. Also du bist deutlich unter der Hälfte mit beiden Torhütern. Dass der Backup vielleicht nicht so gut ist, okay, das mag ja sein. Aber beide Torhüter haben deutlich unterdurchschnittlich gehalten in der NHL. Und das ist einfach nicht gut. Und das ist genau der Punkt, wo ich persönlich, wenn ich jetzt Connor McDavid wäre, die meisten Fragen stellen würde und wo ich dann sagen würde, also wie wollen wir das Problem denn in den Griff kriegen? Sie haben im Prinzip in den letzten Jahren alles adressiert, was sie adressieren konnten. Sie haben die Forwards zum einen erstmal viele, viele Veteranen geholt. Im letzten Jahr Arvidsson und Skinner. Das hat nicht ganz funktioniert. Jetzt sind sie davon abgegangen. Die sind ja auch weg, neben entsprechend Kane und Corey Perry. Dafür haben sie jetzt ein paar andere Spieler geholt, jüngere Spieler geholt, vielleicht auch frische Spieler, die eben in Nordamerika noch nicht so aktiv waren. Und dann haben sie die Abwehr auch verstärkt, die Abwehr auch stabilisiert, tiefer gemacht. Das ist alles in Ordnung. Nur die Torhüter-Position, die sind sie nicht so richtig angegangen. Es gab das Jack Campbell-Experiment, ist auch schon ein bisschen länger her. Und jetzt sind sie eben wieder vor der neuen Saison, wieder mit Skinner, mit Calvin Pickard zusammen. Und da hätte ich die größten Bauchschmerzen insgesamt als Team, aber eben dann auch als Connor McDavid. Und das ist tatsächlich die Position, wo ich eigentlich eine Veränderung erwartet habe. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, was war auf dem Markt? Das habe ich ja auch schon erläutert in den Free Agency-Folgen. Es waren nicht wirklich viele Torhüter da, die man hätte verpflichten können aus Sicht der Edmonton Oilers. Und ich hatte wirklich erwartet, dass sie bei Carter Hart, also zum einen aufgrund der jüngeren Historie der Oilers, die ja bei bestimmten Themen eigentlich keine Skrupel gekannt haben, hätte ich schon erwartet, dass sie über den relativ intensiv nachdenken. Also das als Side-Note, Carter Hart war ja einer der 5 Spieler, die angeklagt waren in einen, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, Vergewaltigungs- oder sexuellen Misshandlungsskandal rund um das World Junior Hockey Team 2018 war es, meine ich, habe ich tatsächlich in der News-Folge unterschlagen. Da müsste ich auch noch bei einer der nächsten Folgen was zu sagen. Auf jeden Fall, die 5 Spieler, da war eben Carter Hart mit dabei, will jetzt die anderen hier gar nicht mit aufhören, um das Ganze relativ kurz zu halten. Und er ist halt ein Torhüter und da hätte ich schon erwartet, wenn er eben wieder zur Verfügung steht und verpflichtet werden kann, und so ist es ja jetzt offiziell, dass er verpflichtet werden kann und ab Dezember dürfte er wieder spielen, dann hätte ich gedacht, dass die Edmonton Oilers zumindest da mal anklopfen. Vielleicht haben sie das auch gemacht. Das Problem der Edmonton Oilers ist an der Stelle allerdings, sie haben aktuell nur noch 225.000 und ein paar zerquetschte Dollar an Salary Cap Space. Also können sie da nicht groß was anbieten, da hätten sie dann den einen oder anderen Trade machen müssen. So, das aber mal als kleine Side-Note, habe ich gerade gemerkt, während ich drüber rede, dass ich da vielleicht nochmal in einer News-Folge ein bisschen mehr euch zu erklären muss. Kommen wir wieder zurück zu den Edmonton Oilers. Also, ich habe über die Forwards geredet, Defensive braucht man gar nicht viel Worte jetzt zumindest an dieser Stelle drüber verlieren und über die Torhüter. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch das Thema Prospects mit rein, bevor wir auf die Reihen schauen. Also, Maxim Beresekin, das wäre noch jemand, der eventuell irgendwie mit reinschnuppern kann, wobei ich gar nicht weiß, ob der schon rüberkommen darf, wann er rüberkommt. Es wird eher erwartet, dass er wahrscheinlich in der Folgesaison, also nicht jetzt dieses Jahr, sondern das Jahr darauf kommt. Der ist schon 23 Jahre alt, ist ein Draftpick aus dem 2020er Draft, 138 war da die Position und da muss man eben sagen, das wird wahrscheinlich in dieser Saison nicht der Fall sein. Dementsprechend habe ich es ja schon erwähnt, Howard und Savoy werden wohl die beiden Prospects sein, die im Line-Up der Edmonton Oilers zu finden sind. Und damit, apropos Line-Up, kommen wir mal auf die Reihenkombinationen. Und tatsächlich ist ja auch das etwas, wo ihr schon drüber geschrieben habt, wo ihr mich auch angeschrieben habt. Zum Beispiel Julian hat auch da an der Stelle sich gefragt, ja, wie werden denn die Reihen aussehen, wie werden die Oilers ihr Team aufs Eis schicken? Also eine Sache, die kann man, glaube ich, garantiert sagen, so wie die Reihen aussehen werden zu Beginn von Spiel 1, werden sie während der Saison nicht immer aussehen, denn den Edmonton Oilers, die sind ein Team, was sehr, sehr schnell umstellt, was sehr, sehr schnell reagiert, was sehr, sehr schnell auch andere Kombinationen einfach einsetzt und das ist ja an sich erstmal auch okay. So wie es jetzt hier bei Daily Faceoff steht, ich schaue mal, was Puckpedia da eigentlich hat, dann kann ich das parallel dazu mal vergleichen. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant, welche Ideen die haben. Das sollte aber, würde ich jetzt erstmal sagen, Normalerweise sollte das relativ ähnlich aussehen. So, ich mache mir das tatsächlich mal hier auf meinem Screen nebeneinander auf. Und sie haben tatsächlich beide als erste Reihe den bestverdiensten Spieler der NHL, Leon Draisaitl, zusammen mit dem zukünftigen bestverdiensten Spieler der NHL, Connor McDavid, und Trent Frederick. Bei Frederick habe ich es erwähnt, den Vertrag finde ich Quatsch mit 8 Jahren. Das hätte man nicht machen müssen. Aber sie haben es eben gemacht. Und Trent Frederick ist derjenige, der jetzt da auch entsprechend auftaucht im Lineup. Und was man da eben auch sagen muss, es gibt natürlich viele, die kritisieren, dass man Draisaitl und McDavid in eine Reihe stellt, dass man sagt, naja, das ist doch etwas, die sollte man doch verteilen im Lineup. Naja, ich muss aber auch sagen, wenn man sich andere Teams anguckt, wenn man zum Beispiel schaut, was die Toronto Maple Leafs gemacht hatten, da haben Matthews und Mana auch zusammengespielt. Bei der Colorado Avalanche hat Rantanen, als solange er da war, auch mit Nathan MacKinnon in einer Reihe gespielt. Das ist nicht ganz das Niveau wie Draisaitl und McDavid insgesamt, das ist mir auch klar. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass da auch die beiden Besten zusammen gespielt haben. Und deswegen finde ich es manchmal etwas komisch, dass bei den Oilers dann diese Thematik so kritisiert wird. Also, aktuell sieht es so aus, als ob McDavid und Draisaitl zusammen mit Trent Frederick spielen werden. Finde ich auch erstmal eine sinnvolle Kombination. Draisaitl, McDavid brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und bei Trent Frederick ist es so, dass der ja auch ein Veteran ist, der eben weiß, wie man in der NHL agiert. Und vielleicht wollen sie da ihre beiden jungen Spieler, also vor allem Savoy, auch so ein Stück weit schützen, dass man sagt, am Anfang nicht unbedingt gleich mit den großen Jungs spielen. 18 Tore ist die Karrierebestleistung von Trent Frederick übrigens. Die sollte er pulverisieren im nächsten Jahr, würde ich zumindest erwarten, wenn er denn in dieser Reihe bleiben sollte. Die zweite, Podkolzin, Nugent Hopkins und Kapanen. Kurze Side-Note zu Podkolzin. Zum einen erstmal das Beileid, weil sein Papa gestorben ist und er jetzt die nächsten 7 bis 10 Tage zurück nach Russland, so ist es richtig, gereist ist. Und zum anderen aber trotzdem Gratulation an ihn und auch an die Oilers, denn der Vertrag, den er unterschrieben hat, den finde ich wirklich gut. Er hatte noch ein Jahr Vertrag und ab nächsten Sommer zahlen sie ihm 3 Jahre lang etwas unter 3 Millionen. Das finde ich einen richtig guten Deal, eben auch für jemanden, der in den Top 6 spielen kann. Und das ist auch ein Punkt. Wir werden während der Saison einfach Kombinationen sehen. Wenn Frederick nicht funktioniert, dann kommt da vielleicht eben auch an der Stelle Podkolzin irgendwann mal mit rein. Dann kommt Kapanen mal mit rein vorne. Oder der spielt mit Draisaitl. Es wird verschiedenste Varianten geben dieses Lineups. Und da darf man sich nicht festlegen, wer dann da über die nächsten 6 Monate in der Regular Season, oder wie viel es dann auch immer sind, dort entsprechend in den Reihen ist. Schauen wir mal, was hier eben bei den einzelnen Teams gezeigt wird. Genau, also bei Daily Faceoff ist es so, dass sie in der zweiten Reihe Nugent Hopkins, Tomasek und Isaac Howard haben. Auch interessant, Nugent Hopkins habe ich ja erwähnt, letzte Saison nicht ganz so gut, aber in der Lage durchaus auch wieder 80 plus Punkte zu machen. Tomasek als Newcomer in Nordamerika und Howard sowieso als Newcomer mit dazu. Sehr interessante zweite Reihe. Bei Puckpedia haben sie die Kombination Nugent Hopkins, Kapanen und Podkolzin. Und da sind wir schon wieder bei dem Thema. Ja, kann auch sein. Also weiß ich nicht, wer da wie im Lineup landen wird, weil es einfach so ist, dass die Oilers da viele, viele Möglichkeiten haben. Und das finde ich zum Beispiel auch stark, wie sie den Kader dann da zusammengestellt haben, dass sie einfach Spieler haben, die sowohl, ich sag jetzt mal, fast erste bis vierte Reihe spielen können bei einigen, die aber eben auch mal auf einer Center-Position, auf einer Flügelposition spielen können. Auch das ist etwas, was ihnen da entsprechend helfen kann. Hier weiter geschaut, die dritte Reihe ist Adam Henrique, Matt Savoy und Mangiapane bei Daily Faceoff. Auf der anderen Seite ist die auch so, also die scheint relativ fest zu sein, bei Puckpedia eben auch Henrique, Savoy und Mangiapane. Ja, ist auch eine solide Reihe, ist natürlich mit Henrique, hast du eine ganz interessante Kombination, 35, 29 und 21 Jahre alt, die drei in der Kombination. Ja, und warum nicht? Und warum nicht auch einfach mit Savoy den jungen, kleineren, schnellen mit dazu? Wie gesagt, Mangiapane hat mal 35 Tore gemacht. Da wird er zumindest in der Reihe nicht hinkommen. Aber wie gesagt, wenn er da 20 plus oder 25 oder sowas mit aufs Eis bringen kann, wäre das ja auch schon sehr, sehr gut. Und hinten hier bei Daily Faceoff haben wir wieder, haben wir da Podkolzin, Noah Philipp und Kasperi Kapanen. Bei Daily Faceoff ist es Jan-Marc Tomasek und Isaac Howard. Ihr merkt schon, die Kombinationen sind teilweise anders. Bei Philipp und Jan-Marc ist tatsächlich der Spieler ausgetauscht. Also das ist etwas, was sich unterscheidet zwischen Daily Faceoff und Puckpedia. Aber grundsätzlich, die Vielseitigkeit kommt schon raus. Und was ich eben interessant finde, ist sowohl die erste als auch die dritte Reihe, also Dreiseitel, McDavid, Frederick und Mangipani, Henrik und Savoy, die sind bei beiden gleich. Also die scheint auch in den Vorbereitungsspielen, ich habe jetzt nicht sehr viel gesehen, insgesamt immer identisch gewesen zu sein. Also nochmal, mir gefallen die Forwards der Oilers richtig, richtig gut, weil sie verschieden einsetzbar sind. Du hast ja immer noch, wie schon erwähnt, die Möglichkeit, Dreiseitel in die zweite Reihe, in seine eigene zu ziehen. Du kannst da andere Kombinationen machen, du kannst Nugent Hopkins als Flügel spielen lassen und so weiter. Das ist ein Luxus, den Knobloch da hat, und das ist sicherlich etwas, was er einsetzen wird. Was man jetzt so ein bisschen warnen muss, ist natürlich, man darf es auch nicht übertreiben. Also ich finde schon, dass du an der einen oder anderen Stelle auch mal festere Reihen haben musst, gerade vielleicht für junge Spieler oder für Spieler, die neu sind, dass die sich eben auch an die Mitspieler gewöhnen und dass sie sich einfach auch teilweise an das Niveau gewöhnen, was in der NHL und in Nordamerika ist. Wir gehen in die Verteidigerpaare mit rein, und da haben wir Matthias Ekholm und Evan Bouchard, eines der besten Verteidiger-Duos der NHL, speziell in der Offensive. Bouchard kann nochmal einen Sprung nach vorne machen, auch da Vertrag unterschrieben. Auch der war in Ordnung, hatte ich ja schon erwähnt, auch aufgrund des steigenden Salary Cap Spaces. Und das ist ja auch kein Long-Term-Deal, also das vielleicht auch etwas, wo McDavid sagt, da will ich mich vielleicht auch so ein Stück weit mit angleichen. Dann haben wir das zweite Verteidigerpaar, Nurse und Warman. Nurse, klar, live up to the contract wird er nicht machen können, aber auch da, der wird immer besser, je höher der Salary Cap Space steigt. Von daher wird er in der nächsten Saison auch schon mal ein Stück besser. Er hat sich, glaube ich, auch stabilisiert, finde ich, defensiv. Da sind nicht mehr so viele Aktionen mit dabei. Ich fand die letzte Saison besser, teilweise jedenfalls, als das, was in den Vorjahren der Fall war. Warman auch, finde ich, eine gute Ergänzung mit dazu. Drittes Jahr, Vertragsjahr. Er ist hier noch als Day-to-Day markiert, okay, gut, das ist keine größere Sache, aber da muss man eben auch sagen, das ist schon so, dass die beiden, finde ich, auch gut zusammenpassen, und bei Warman ist die Motivation, jetzt ein gutes Jahr zu haben, natürlich da, weil er dann im nächsten Sommer einen neuen Vertrag braucht. Das dritte Verteidigerpaar, Kulak und Emerson. Kulak, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt an der einen oder anderen Stelle. Auch das ist ein wirklich gutes Verteidigerpaar. Also insgesamt, wenn man sich die Verteidigung anguckt, du hast ja zum Beispiel hinten auch noch einen Troy Stetcher, der mit reinrutschen kann. Ich finde die Verteidigung gut. Stillman habe ich auch erwähnt, auch das wäre jemand, der zumindest NHL-Erfahrung hat, auch da als Nummer 7, Nummer 8 noch mit rankommen kann. Die Oilers haben sich auch da, finde ich, besser aufgestellt als noch vor 3, 4, 5 Jahren, und das ist wirklich richtig, richtig gut geworden, und da sind für mich wenig bis keine Schwachstellen zu sehen. Hinten Stuart Skinner, Kevin Pickard, ich habe es erwähnt, an der Stelle muss ich dann auch sagen, sie zahlen 3,6 Millionen für dieses Torhüter-Duo. Und dann muss man halt sagen, naja, dann bekommst du auch 3,6 Millionen. Das ist jetzt vielleicht eine harte Aussage, aber letzten Endes ist es ja schon so, dass Spieler eben nach Leistung bezahlt werden. Und da finde ich es schon aussagekräftig, wenn du siehst, was diese beiden Torhüter verdienen und was bei anderen Teams andere Torhüter verdienen. Ganz klar, es gibt einige, die überbezahlt sind, die nicht das bekommen, was sie eigentlich leistungsmäßig bekommen müssten. Aber an der Stelle bei Skinner und Pickard, ja, ist das für mich dann doch schon so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Was gibt's noch zu sagen? Chris Knobloch ist für mich sehr souverän in der Art und Weise, wie er auftritt. Sehr souverän auch letztes Jahr gewesen. Auch während der Saison hat sich nicht rausbringen lassen. Auch am Anfang, während der ersten Serie gegen die Los Angeles Kings, da denke ich, gut ruhig geblieben. Das ist ein Coach, der sie zweimal ins Finale geführt hat. Auch das, ich habe ja vorhin erwähnt, das letzte Team, was jetzt zweimal hintereinander verloren hat und so weiter. Ich müsste jetzt mal gucken. Es gibt nicht so wirklich viele Coaches in der NHL, die ein Team zwei Jahre hintereinander ins Finale geführt haben in den letzten Jahrzehnten, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Dann ist da im Prinzip John Cooper zu nennen und Paul Maurice. Und das war's dann auch erstmal, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, zwei Jahre hintereinander. Also von daher, Chris Knobloch weiß, was er macht. Er hat einen Kader, der auch dem entspricht, wie er gerne spielen lässt, glaube ich. Wie gesagt, so ein bisschen vorsichtig muss er, glaube ich, sein, diese Vielfältigkeit und Kombinationsmöglichkeiten seiner Forwards nicht unbedingt so oft auszunutzen und überzustrapazieren und dann 5, 6 verschiedene Kombinationen während eines Spiels zu haben. Das sehe ich so ein bisschen als Risiko. Aber ansonsten nochmal, das ist ein richtig guter Head Coach und der hat ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel Erfolg gehabt. Damit schauen wir mal dann in die Division rein, beziehungsweise ich schaue nochmal auf meine Notizen, ob ich irgendwas vergessen habe, was ich mir hier notiert hatte. Sieht nicht so aus. Ich glaube, ich habe da über relativ viel und von meinen Notizen tatsächlich alles geredet. Damit schauen wir rein in die Prognose auf das, was die Oilers erreichen können. Und wir reden ja jetzt dann erstmal über die reguläre Saison. Und dann muss man auch deutlich sagen, die Pacific Division ist wahrscheinlich die schwächste Division der NHL. Du hast hinten die San Jose Sharks, die sind nicht wirklich gut. Du hast die Seattle Kraken, die sind nicht wirklich gut. Bisschen besser als die Sharks, aber eben nicht gut. Du hast die Calgary Flames, auch die waren letzte Saison ja so ran an die Playoffs, ist die Frage, sind sie besser geworden, sind sie gleich geblieben, sogar vielleicht ein Stück schlechter geworden. Das hört ihr in der nächsten Ausgabe übrigens, das wird dann die nächste Folge wahrscheinlich werden, es sei denn, es kommt irgendein Emergency-Pod dazwischen. Ja, dann hast du Anaheim, die haben sich sicherlich verbessert, aber sind sie ein Playoff-Team? Eher nicht. Dann kommt Vancouver, Los Angeles, das ist so ein bisschen so vielleicht ein Mix, die ja in die Playoffs kommen können. Wir haben es letztes Jahr gesehen, wenn es richtig gut läuft für die Los Angeles Kings, ist auch mal Heimrecht drin, gebracht hat es ihnen nichts. Und dementsprechend, über die Kings habe ich ja schon geredet, die haben sich nicht verbessert in der Offseason, sondern obwohl sie ein paar ehemalige Oilers geholt haben oder vielleicht weil sie ehemalige Oilers geholt haben, die aber jetzt übers Zenit hinaus sind, sind sie schlechter geworden, meiner Meinung nach. Und dann hast du vorne eben die Vegas Golden Knights und die Edmonton Oilers. Edmonton ist in der Lage, die Division zu gewinnen. Edmonton ist in der Lage, sich Heimrecht zu holen für die ersten beiden Runden, aber dann eben auch komplett für die Western Conference. Das ist möglich, glaube ich. Allerdings ist da auch wieder die Frage, zum einen, wie gesund sind sie und zum anderen, wie motiviert sind sie? Das mit der Motivation scheint im Moment richtig gut zu sein. Also alles, was man so hört, wie gesagt, McDavid scheint richtig fit zu sein. Dreisaitl ist verheiratet. Auch das hilft ja manchmal, um nochmal einen Schub nach vorne zu machen. Das ist alles okay. Ein bisschen ein Fragezeichen muss man bei den Oilers dahinter setzen. Sie haben natürlich einige wichtige Spieler, die sie abstellen zu Olympia. Das wird ein Punkt sein. Zum einen mal wieder der Reisestress, der Spielstress. Wir haben es beim Four Nations Face-Off gesehen, danach die Auswirkungen und natürlich die Verletzungsgefahr. Das ist ein Punkt, der sicherlich zu nennen ist und der dann eben auch einen Einfluss haben wird auf die reguläre Saison der Edmonton Oilers. Aber sie werden sich, würde ich sagen, garantiert für die Playoffs qualifizieren. Und dann muss man schauen. Natürlich wäre es schön, glaube ich, wenn sie tatsächlich das Heimrecht haben, obwohl man natürlich auch sagen muss, jetzt in den letzten Playoffs hat man eben gesehen, naja, am Anfang hatten sie eben gar nicht das Heimrecht, am Ende hatten sie das Heimrecht, die Serie, obwohl sie dann am Ende das im Finale das Heimrecht hatten, die haben sie dann verloren. Also von daher, ja, schwierig zu sagen, was jetzt so die beste Mischung ist. Natürlich sage ich mal, wenn du Heimrecht hast, hast du auch eine reguläre, gute Saison gehabt und dementsprechend auch weniger Verletzungen, also sollte das schon das Ziel sein, der Edmonton Oilers sich da möglichst gut, vor allem dann im Vergleich auch zur Central, zu positionieren. Das war meine Vorschau auf die Edmonton Oilers 2025-2026 und es ist tatsächlich, bisher jedenfalls, und ich glaube nicht, dass das noch gebrochen wird, die mit Abstand längste Vorschau. Das hat aber natürlich auch einen Grund, denn ich habe es am Anfang erwähnt, ihr interessiert euch sehr für die Edmonton Oilers. Ich hoffe, ich habe vieles von dem, was ihr gerne gehört hättet, abgedeckt. Wenn das nicht so war, dann gilt wie immer der Hinweis, hört ins Outro rein, da sind die Kontaktmöglichkeiten genannt, da ist auch genannt, wie man den Podcast ansonsten unterstützen kann. Gebt mir eure Meinung, gebt mir eure Fragen, gebt mir noch Wünsche, was ihr gerne hättet, auch für die reguläre Saison. Keine Ahnung, ob ihr dann eine Sonderrubrik haben wollt, wie haben die Oilers da und da performt, wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, das ist wahrscheinlich eher ein Punkt, den ihr bei der Oilers Nation dann adressieren müsst, beziehungsweise da reinhören müsst, weil es für mich nicht so ist, dass ich mich wirklich auf ein Team konzentriere. Das ist zum Beispiel auch bei den Avs nicht so. Natürlich höre ich und gucke ich da oft rein, das mache ich aber bei den Oilers auch, aber sich auf ein Team zu konzentrieren, ist dann an der Stelle, glaube ich, auch nicht wirklich sinnvoll, denn es ist ja ein Podcast, der dann die gesamte NHL abdecken soll. Dazu aber dann noch zwei Hinweise, weil ich gerade drüber geredet habe. Zum einen, die Jungs von der Oilers Nation haben mich eingeladen am 6. Oktober, am Montag, den 6. Oktober um 20 Uhr bin ich eingeladen, dort, ich glaube, zum ersten Stammtisch quasi der neuen Saison dann. Und da freue ich mich richtig drauf. Das hat letztes Mal schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, letztes Jahr war ich zweimal mit dabei. Und da freue ich mich also drauf. Schaut mit rein, schaut bei YouTube mit rein. Hört euch die Folge dann entsprechend auch im Nachhinein an. Und dann noch der Hinweis, schaut einfach auch mal bei der Oilers Nation rein. Die Jungs haben, wenn ich das richtig mitbekommen habe, das werde ich ja dann hoffentlich an dem Montag auch im Detail erfahren, eine Reise geplant. Ich meine im März, April nächsten Jahres nach Edmonton, und das ist natürlich etwas, also wenn ihr da die Chance habt und wenn ihr euch sowas schon immer mal vorgenommen habt, Oilers-Fans seid, euch das Ganze anschauen wollt, dann schaut da auch gerne rein. Ich habe keine Details bisher. Ich habe das nur einmal bei einem Instagram-Post, glaube ich, gesehen. Wenn ich da weiteres habe, kann ich das auch gerne nochmal erwähnen. Aber wie gesagt, hört einfach auch mal in den Stammtisch mit rein. Ich glaube, da wird auch drüber geredet. Und das auch nochmal als Hinweis, als kleine Reiseempfehlung. Es ist, glaube ich, auch nur in Kanada. Von daher, ne, das ist ja auch so ein bisschen ein Thema. Aktuell in die USA reisen ist vielleicht nicht immer problemlos möglich. Dementsprechend wäre das ja vielleicht eine gute Möglichkeit und Alternative, trotzdem NHL-Hockey zu sehen. Und damit könnte ich dann auch noch erwähnen, wer im November nach Stockholm fährt, kann sich auch gerne melden, weil da kann man auch noch NHL-Hockey sehen. Das sind dann die Nashville Predators gegen die Pittsburgh Penguins, zwei Partien, wenn ich schon dabei bin, über NHL-Reisen zu reden. Da werde ich zu 99% auch hinfahren, hängt natürlich immer davon ab, ob ich eine Akkreditierung bekomme, aber da habe ich jetzt nicht so die großen Zweifel dran. Und ja, auch da, wenn jemand hinfährt, sehr, sehr gerne melden, dann kann man sich vor Ort auch mal treffen in der Halle, auch danach nochmal irgendwo ein Käffchen trinken gehen, eine Zimtschnecke oder Köttbulla oder was auch immer ihr dann da in Stockholm machen wollt, sehr, sehr gerne. Ja, und dann habe ich hier die Sendung, die sowieso schon lange war, am Ende auch noch mit einem kleinen Reiseausflug in Anführungsstrichen erweitert. Und jetzt würde ich sagen, reicht's auch, meine Stimme ist langsam auch fertig. Ich werde mir jetzt gleich ein Getränk holen. Und ja, ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung, und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de. Sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.